Klein aber fein. Marktchance für kompakte Einfamilienhäuser. Der Wunsch nach einem Eigenheim ist nach wie vor groß, doch wie lässt sich dieser noch finanzieren? Bieten kompakte Einfamilienhäuser Chancen? Das ist das Thema der aktuellen Folge der 1A-Lage. Und hier die Fragen im Einzelnen. Was versteht man eigentlich unter einem kompakten Einfamilienhaus? Werden kompakte Einfamilienhäuser überhaupt gewünscht? Warum werden so wenige kleine Einfamilienhäuser gebaut? Wie können Anbieter noch weiter Kosten einsparen? Kehrt die Nachfrage nach Wohneigentum wieder zurück? Und sind Einfamilienhäuser auch für Anleger attraktiv? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A-Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! 1A-Lage, das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, der Immobilienpodcast, und heute sprechen wir über ein Thema, dass wir unbedingt anfassen müssen, weil es eigentlich auf der Hand liegt. Alles redet darüber, dass es effizienter wird und natürlich umweltfreundlicher und kostengünstiger. Und dann ist es natürlich die Frage, warum nicht kleiner, aber feiner? Und die Marktchance für kompakte Einfamilienhäuser, darüber wollen wir heute sprechen mit Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft, wenn es wieder heißt Wissenschaft meets Realität. Moin, Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Also, das Eigenheim ist nach wie vor ein ungebrochener Wunsch. Ganz viele träumen davon, einmal in meinem Eigenheim zu wohnen. Es ist natürlich jetzt durch die Zinskomponente wieder wahnsinnig teuer geworden. Lass uns mal überlegen, ob die Leute nicht alle ummantelten 40 Quadratmetern wohnen können. Nee, aber mal im Ernst, was ist das eigentlich? Ein kompaktes Einfamilienhaus, was soll das sein?
Nee, es gibt keine so wirklich klare Definition, aber es ist so ein Haus unter 100 Quadratmeter Wohnfläche, das kann man unter kompakt verstehen, und das typische Bild, das die meisten da vielleicht im Kopf haben, ist so das Townhouse, ja, also das heißt ein relativ schmales Haus, vielleicht nur 5 Meter Breite, mit 2 oder vielleicht sogar 3 Etagen dann, also insofern dann hoch verdichtet. Das ist so der Stand des kompakten Einfamilienhauses. In der Regel natürlich ein Reihenhaus, muss man auch sagen. Also klar, du hast deinen eigenen Eingang, aber du teilst dir quasi die Wände mit den Nachbarn. Ansonsten macht es wenig Sinn, weil du natürlich entsprechend viel Grundstück verbrauchst. Aber ja, das ist eigentlich die Idee eines kompakten Einfamilienreihenhauses. 100 Quadratmeter, relativ schmal und kleines Grundstück natürlich.
Nun verrate ich wahrscheinlich eine ganze Menge über die Bubble, in der ich lebe, aber diese kompakten Einfamilienhäuser, wünscht man sich das wirklich, oder ist das nicht eigentlich das, wo du ausziehst mit der Perspektive, um dein eigenes Haus auch laufen zu können, wenigstens größtenteils?
Ja, es ist interessant. Vielleicht ist das deine Bubble, die da so wohnt. Gerade in Hamburg habe ich das schon häufiger gesehen, dass es ja auch solche kompakten Einfamilienhäuser gibt. Also da gibt es durchaus in zentralen Lagen auch ganz große Siedlungen.
In der Nachbarschaft von unserem Altkanzler Herrn Schmidt zum Beispiel, da gibt es eine ganze Menge von diesen Reihenhäusern, aber selbst der hat sich noch das Nachbarhaus dazu gekauft und hat dann eine Wand durchgebrochen. Also,
ja, das ist dann natürlich auch eine Möglichkeit, 2 kompakte dann direkt zu nehmen. Nein, also das Spannende ist, es gibt eine aktuelle Befragung auch, die ist von einem Projektentwickler BPD in Auftrag gegeben worden, die schon so zeigt, da gibt es auch ein gewisses Marktpotenzial. Also die haben mal gefragt, wie viel Quadratmeter wollen sie denn jeweils, wenn sie mieten oder wenn sie kaufen. Und natürlich gibt es diejenigen, die sagen, wir wollen auch mehr als 160 Quadratmeter, das sind immerhin 15%. 5% der Mietinteressenten, die sagen, ich möchte lieber 160 Quadratmeter. Dann gibt es einen Teil, der sagt, ich möchte zwischen 101 und 160 Quadratmeter, einen relativ großen Teil. Bei den Käufern sind das immerhin 53% und bei den Mietern sind das 34%. Aber dann gibt es eben auch diejenigen, die sagen, okay, ich würde auch so ein kleines Haus nehmen, immerhin 32% und 60%, die ein Haus mieten möchten. Ja, das ist nicht die große Zahl, die ein Haus mieten möchten, aber immerhin, da gibt es das auch. Und das Spannende ist, wenn man das jetzt eben mal vergleicht mit dem, was tatsächlich angeboten wird. Ja, ich habe gesagt, 15% der Käufer wollen 160 Quadratmeter und mehr, aber im Neubau 21% der Angebote haben diese Quadratmeterzahl, also 160 Quadratmeter und mehr. Zwischen 101 und 160 Quadratmeter liegen eben 74% der Neubauprojekte. Also auch deutlich mehr als Präferenz gewünscht. Und nur 5% der Neubauangebote von Häusern haben tatsächlich weniger als 100 Quadratmeter. Und das ist eigentlich dieser spannende Mismatch, der da vorliegt. Zumindest im Rahmen dieser Befragung zeigt er sich, dass es durchaus viele gibt, 32%, die diese kleinen Häuser kaufen würden. Aber nur 5% des Marktes bieten die tatsächlich an.
Stellt sich natürlich sofort die Frage, warum werden so wenige kleine Einfamilienhäuser gebaut? Mal abgesehen davon, dass sie ästhetisch ja herausstechend schön sind und nein, also aber im Ernst, ich habe zwar aus der Praxis noch so 2-3 Ideen dazu, aber gibt es diese Befragung bislang einfach nicht oder gibt es nicht die B-Pläne, die das hergeben? Was ist das?
Naja, wenn wir jetzt auf die Vergangenheit schauen, dann war es natürlich so, aufgrund der niedrigen Zinsen hat man natürlich gesagt, naja, ich möchte dann die Fläche auch maximal ausnutzen und natürlich kriege ich auch die höheren Flächenzahlen verkauft und im Zweifelsfall bei einer größeren Fläche, die ich anbiete, ist die Marge für mich dann einfach auch ein bisschen höher. So, und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt gewesen und aus dieser Welt kommen natürlich jetzt noch viele Projektentwickler, vieles, was jetzt im Bau ist, ist eben geplant worden in Zeiten auch sehr niedriger Zinsen und sehr robuster und starker Nachfrage. Und ich glaube, die Anbieter müssen sich da jetzt erstmal auch umstellen. Vielleicht ist der eine oder andere Projektentwickler auch nicht in der Weise mutig, dass er jetzt sagt, ich probiere das mal. Das mag auch damit zusammenhängen. Klar, wenn man jetzt eben nur wenige Immobilien im Jahr baut, dann ist natürlich die Gefahr, wenn ich dann ein Produkt entwickle, das weniger attraktiv ist, das vielleicht nicht nur schwergängig ist, ist das natürlich ein erhebliches finanzielles Risiko. Das mag damit zusammenhängen. Aber ich glaube, dass sich zunehmend Anbieter jetzt eben auch anpassen werden. Und diese Reduktion der Flächen ist einfach ein ganz wichtiger Parameter, um eben wettbewerbsfähig zu sein, um eben tatsächlich Nachfrage auch wieder zu gewinnen. Aber es kommt dann eben auch darauf an, ich muss diese 100 Quadratmeter oder eben weniger dann auch so gestalten, dass sie attraktiv sind. Ne? Also am besten sieht man nicht, dass das ein kleines Haus ist, sondern es sollte schon was hermachen, auch von der Fassade und von der Gestaltung her. Und natürlich ist die Grundrissoptimierung eine ganz, ganz große Herausforderung. Aber ich bin interessiert, was du sagst, warum werden denn solche Häuser in der Regel nicht gebaut?
Naja, jeder, der irgendwann mal zu tun hatte mit Endkundengeschäft, und das ist ja das Thema, wenn ich Einfamilienhäuser verkaufe, egal ob Doppelhaushälften, Reihenhäuser oder alleinstehende Häuser oder separat stehende Häuser, habe ich es in der Regel mit Einmalkundschaft zu tun. Das heißt, ich habe wie so einen Hochzeitsmarkt, ne? Ich habe immer mit Amateuren zu tun. Die haben hinterher 3000 Mängellisten, die sie mir alle natürlich in Rechnung stellen, das ich auch total verstehen kann. Also für die ist natürlich ein Spalt irgendwo unter der Fußleiste ein Riesenthema. Wenn ich dafür aber immer den Parkettleger dann nochmal wieder antanzen lassen muss, irgendwer muss es bezahlen. Und wenn ich dann eine schmale Marge habe, dann ist das Thema natürlich relativ schnell erledigt. Und dann macht es einfach auch überhaupt keine Freude, weil du relativ schnell dann sagst, okay, dieses Projekt, das hat mich zwar beschäftigt, aber in Wahrheit war ich hier plus minus null. Also natürlich, es gibt immer auch die Eigentümer, die in der Erwerbesituation nicht so kompliziert sind, alles klar. Das ist aber eher die Ausnahme. Diejenigen, die kaufen, die achten auf jede Schramme. Da wird dann auch das Parkett geheiligt, jedenfalls, wenn es dann überhaupt ausgelegt wird und so. Also insofern, dieser Markt ist aus meiner bescheidenen Erfahrung der undankbarste, den man haben kann. Und wenn man ein Pech hat, dann hat man auch noch mit Leuten zu tun, die einfach aus, kann ich total verstehen, denen ist selber irgendwann auch immer das Geld ausgegangen und dann versuchen sie irgendwelche Abschnitte von vereinbarten Summen nicht zu zahlen und einzubehalten und da dann aber lieber nochmal ein Gutachter kommen lassen, ob das nicht irgendwie ein Mangeleinbehalt ist, einfach auch um die eigene fehlende Bonität zu kaschieren. Also dieser Markt ist ein wenig speziell. Das mag Hamburg-spezifisch sein, aber das ist auf jeden Fall einer, der, wenn die Marge nicht da ist, gar keine Freude macht.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Also diese Individualisierung ist unglaublich wichtig. Die Leute wollen irgendwie individualisieren. Andererseits beißt sich das natürlich zunehmend mit dem Kostendruck, ne? Und mit dem Wunsch, eigentlich ein bezahlbares Wohnen zu haben. Es gibt ja durchaus auch Anbieter, die sagen, wir machen das nicht mit diesen ganzen Sonderwünschen, ne? Wir legen fest, wo die Steckdosen sind, wir legen fest, welcher Boden gelegt wird und wir legen fest, wie breit der Durchgang zur Küche ist und alles weitere, ja. Und versuchen damit ja auch Kosten zu reduzieren. Und die Frage ist ja, ist das nicht ein Feld, dieses standardisierte Wohnen, was eben doch wieder an Bedeutung gewinnt, einfach deswegen, weil das Wohnen teurer geworden ist? Also sind nicht mehr Menschen auch, oder die Leute, die sich jetzt quasi noch Wohneigentum kaufen können, die sind in der Lage, dann eben auch zu individualisieren, auch mehr Quadratmeter zu nehmen. Aber verpassen wir es nicht, der Klientel etwas anzubieten, die so gerade darunter liegen, die eben geringeres oder mittleres Einkommen haben und die dann einfach auch mit Standard zufrieden werden. Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Und ist man dann bereit, tatsächlich in dem Bereich dann auch vorzustoßen und das quasi zu probieren?
Ich glaube, das ist die Volkswagen-Frage. Wir diskutieren diese Produktkategorie ja immer mal wieder. Also wenn wir Grundstücke haben, die okay sind, wo man sagt, das ist jetzt nicht die Premium-Lage, aber hier könnte man was machen, dann brauche ich am Ende ja aber trotzdem Erwerber, die es auch stemmen können. Und da ist so ein bisschen die VW-Frage, bin ich Mittelklasse in der eigenen Wahrnehmung und kann aber trotzdem teuer bezahlen, weil VW ist nicht günstig. Wenn ich mir das mal vergleiche mit anderen Anbietern, da kann ich dann schon durchaus für einen gut ausgestatteten Passat irgendwie auch schon andere Anbieter haben. Und genau das haben wir ja in diesem Reihenhaussegment auch. Wir haben, wenn wir den absoluten Preis vergleichen, ja durchaus schon andere Kategorien, wo individueller fürs gleiche Geld viel mehr gekauft werden kann. Das heißt, ich habe am Ende mit einem Kunden zu tun, der es leisten können muss. Und deshalb glaube ich, dass diese Menschen, die eigentlich nicht in der Lage sind, Wohneigentum zu kaufen, kein guter Kunde sind für eine Projektplanung. Weil ich muss ja am Ende als Entwickler auch gucken, dass meine Bankfähigkeit nicht völlig unter die Räder gerät. Und wenn ich es dann absehe auf eine Käuferschaft, die sowieso es mit Solvenzproblemen zu tun hat, dann kaskadiert das ja durch zu meinem Problem. Also ich sehe in dieser Käuferschicht ein großes Problem für mich als Unternehmer.
Es ist eine spannende Perspektive. Vielleicht meldet sich auch mal der ein oder andere Projektentwickler dazu, der hier unter unseren Hörern und Hörerinnen ist und kommentiert das auch mal. Würde mich tatsächlich interessieren, ob es Überlegungen gibt, in dieses Segment auch vorzustoßen oder ob da diese Sorgen ähnlich liegen, wie du die geäußert hast, dass man sagt, naja, das ist eigentlich eine Käuferschicht, die funktioniert nicht so wirklich gut.
Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wo kann man noch Kosten sparen? Also wo können die Anbieter noch weiter in die Kostenreduktion kommen? Hast du dazu noch ein paar Ansätze? Du hast gesagt, irgendwie die Planung standardisieren, wobei das irgendwie im absoluten Kosten, da bin ich schon sehr in der Detailoptimierung. Klar, praktisch gut, aber gibt's noch weitere Möglichkeiten?
Naja, du kannst natürlich einiges sparen, ne? Du kannst immer an der Ausstattung sparen. Das hatten wir schon an anderer Stelle, dass das natürlich schon was ausmacht. Also eine einfache Ausstattung im Endeffekt etwa 7,5% Kostenersparnis, ist natürlich schon enorm. Du kannst natürlich auf den Keller verzichten. Ja, das ist durchaus möglich. Ist natürlich gerade bei den
Wobei die Einsparung war gar nicht so groß, haben wir das letzte Mal gelernt.
Ja, es sind so 5%, ne? Aber das müsste man eben mal schauen. Es hängt eben auch immer, was wir uns ja nur anschauen können, sind ja die Preise, die dann aufgerufen werden. Es kann aber sein, dass der Kostenfaktor sogar noch größer ist. Aber quasi, ja, es ist anders kalkuliert wird nachher. Also Keller ist natürlich eine Möglichkeit, ist aber natürlich gerade bei so einem kompakten Einfamilienhaus, da entgeht dir natürlich auch schon wichtige Fläche. Ne? Da kannst du ja auch nicht einfach sagen, dann mache ich eine Doppelgarage daneben. Das macht dann auch irgendwo keinen Sinn, gerade wenn du eben das Grundstück relativ klein wählst. Naja, und was natürlich auch immer ein Thema ist, sind die Stellplätze. Ja, und das ist ja gerade eine wichtige Stellschraube, weil natürlich jeder Stellplatz auch Geld kostet. Ja, das kann Tiefgaragenplätze, da haben wir über 10% gehabt, aber auch Stellplätze ist eben so 7-8%, je nachdem, gerade im innerstädtischen Bereich. Aber da muss man natürlich sehen, gerade bei den Familien ist eben immer die Frage, ist das präferenzgerecht? Ja? Also nicht alle wollen durch Hamburg mit dem Lastenrad fahren wie du, sondern der eine oder andere will dann doch auch schon mal zwischendurch mit dem Auto einkaufen. Also von daher ist das, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriges Thema in dem Segment, da noch zusätzlich zu sparen. Ich glaube, die größte Stellschraube ist tatsächlich die Fläche. Aber dann muss es eben auch wirklich passen, ja, auch von der Zimmerzahl her. Ich glaube, was für die Zukunft aber einfach noch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, ist eben auch die Flexibilität. Ja. Und ich glaube, woran das Einfamilienhaus in der Vergangenheit oftmals gekrankt hat, ist, dass es wenig flexibel ist. Also es ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du einfach zum Beispiel eine Einliegerwohnung abtrennen kannst. Und solche Modelle gibt es ja durchaus, dass du eben ja vielleicht einen zweiten Eingang direkt vorsiehst, wo du dann eben später eine Einliegerwohnung draus machen kannst. Sei es nun für die Pflegekraft, die man irgendwann braucht, sei es nun, weil ich untervermieten möchte oder aus welchen Gründen auch immer. Aber das ist natürlich ein wirkliches Plus, wenn du diese Flexibilität noch zusätzlich schaffst.
Wobei auch da stellt sich natürlich die Frage, das hört sich alles immer gut an, ne? Aber wir haben vorhin schon rumgescherzt, dass ja jetzt irgendwie sozusagen der Flächenverbrauch eines Treppenhauses dadurch reduziert werden könnte, dass wir nur noch Außenzugänge haben, was natürlich irgendwie dann auch den Weg ins elterliche Bett vom Nachwuchs erschwert. Mit den richtigen Geschichten, was sich da auf der Treppe so aufhält, des Nächtens vor allen Dingen. Aber ist das denn wirklich realistisch? Also ich meine, die Treppen nach außen zu legen, dann habe ich zwar einen Außenzugang, dann kann ich leicht separieren. Das macht aber natürlich die Usabilität von so einem Haus nicht gerade besser. Und auch das Thema Stellplatz, also let's face it, gerade wenn ich eine Siedlung baue, wo so viele neue Familien dazu kommen, denn schaffe ich natürlich durch den neuen Quellverkehr auch einen Parkdruck, der sich gewaschen hat. Das heißt, schon alleine deshalb möchte ich gerne wissen, dass wenn ich abends nach Hause komme, möglicherweise habe ich ja einen Arbeitsplatz, der ein bisschen weiter entfernt ist und den ich mit dem Auto ansteuern muss, dass ich dann nicht erst so 7, 8, 9, 10 Minuten um Block fahren muss, bis zufällig irgendwo einer rausfährt und der hat das Problem dann nur später, wenn er wiederkommt. Also das sind ja alles so Sachen, die zwar prozentual sich gut anhören, aber gibt es dazu wirklich eine Lösung? Haben wir jetzt zukünftig so Tiefgaragen unter den Tiny Houses, die dann irgendwie so wegkippen und dann ist da drunter noch ein Keller und ja, keine Ahnung, kann ich die Außentreppe rausfahren? Also gibt es dazu wirklich Innovation oder bleibt es eine Theorie?
Ja, das ist, also der Stellplatz, der Verzicht auf den Stellplatz funktioniert ja nur dann, wenn du wirklich kein Auto brauchst. Ja, und du brauchst dann kein Auto, wenn wirklich ein guter ÖPNV-Verkehr ist und du nicht gerade dann aus anderen Gründen dann trotzdem schon mal ein Auto brauchst. Und,
ja, oder ich glaube, in einem Land lebst, in dem gerade der Streik gerade wieder überall zunimmt. Also das ist ja auch ein Thema. Und selbst die Fahrräder, das ist ja das Allheilmittel, überall gepriesen, wir müssen mehr Fahrrad fahren, selbst die müssen ja irgendwo geparkt werden. Also auch das ist in einigen Stadtvierteln, auch in Hamburg inzwischen echtes Thema. Wo in Gottes Namen hänge ich denn mein Rad noch hin? Auch da, wo ich hin will, muss ich es ja irgendwo anschließen können.
Ja, also ich glaube auch, dass die Potenziale jetzt gerade für diesen Typ Häuser dann auch wirklich klein sind, ja, auf Stellplätze zu verzichten. Das funktioniert jetzt mit Studierenden, das funktioniert mit Single-Haushalten, da geht das vielleicht, auch vielleicht Seniorenhaushalte, die sagen, okay, ich möchte auch nicht mehr durch Hamburg mit dem Auto fahren, das ist auch irgendwie schwierig, aber gerade Familien ist wahrscheinlich das Auto einfach schwierig drauf zu verzichten, muss man einfach sagen. Und natürlich muss man auch sehen, vieles, was wir ja haben, sei es nun an Größen oder an Typen, ist ja auch bewährt. Ja, also es hat ja schon seinen Grund, dass man auch immer wieder ähnliche Häuser baut. Da hat sich ja vieles bewährt. Trotzdem ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine gewisse Möglichkeit noch gegeben, innovativer zu sein. Aber wahrscheinlich sind die Potenziale nicht so groß, wie man es denkt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man zumindest, ich meine, wir müssen ja einfach sehen, die Familien werden ja kleiner, die Flächen werden teurer. Also die richtige Antwort darauf ist ja natürlich schon auch eine gewisse Reduktion. Ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Aber wie gesagt, es darf sich nicht so anfühlen, als wenn es so ein kleines Haus ist, sondern das muss dann schon relativ gut geschnitten sein. Außentreppe im Einfamilienhaus sehe ich jetzt auch nicht. Das ist im Mehrfamilienhausbereich vielleicht dann eher mal eine Option an der einen oder anderen Stelle, wenn ich wirklich kostengünstig bauen möchte.
Aber ja, nicht wirklich, wenn es nicht nur um den zweiten Fluchtweg geht, oder?
Also zweiter Naja, du kannst Fluchtweg. Es natürlich auch überdachen, ne? Also es ist ja jetzt nicht so wild. Das ist jetzt nicht die Holz Außentreppe, die dann noch rutschig ist, wenn es regnet. Also das kann man schon auch anders gestalten. Im Einfamilienhausbereich sicherlich nicht. Ne? Das ist ganz klar.
Ist natürlich die Frage, was meinst du, haben wir denn wirklich einen Anstieg der Nachfrage nach dieser Art Wohnraum? Also kommt das wieder oder ist das im Gange und wir verpassen es einfach nur? Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlicherweise, aber straf mich Lügen mit deiner statistischen Antwort, die natürlich völlig korrekt ist und einen Alpha-Test hat, der über jeden Zweifel erhaben ist. Erzähl.
Naja, wenn man in die Zukunft schaut, ist immer eine gewisse Unsicherheit dabei, aber ich sehe schon, dass die Nachfrage nach Wohneigentum wieder zurückkehrt, nicht auf dem hohen Niveau, aber so langsam ansteigend. Es ist ja einfach so, dass wir eine gewisse Gewöhnung an das Zinsniveau erleben. Die Zinsen sind jetzt schon seit fast 2 Jahren relativ hoch. So langsam gewöhnt man sich dran, so langsam kalkuliert man damit. Wir haben auch erlebt, dass die Zinsen ja schon wieder etwas runtergegangen sind, wobei am aktuellen Rand auch schon wieder ein bisschen höher eher, ne? Also das ist volatil. Es gibt aber durchaus Chancen, dass die Zinsen noch ein bisschen fallen könnten im Laufe des Jahres. Das kann sicherlich auch motivieren. Naja, und die größte Stellschraube ist natürlich auch die bitterste. Die Mieten steigen ja immer weiter. Die Neuvertragsmieten steigen enorm an. In Großstädten wie München, Berlin, Hamburg über 5% oder teilweise 7% pro Jahr. Und das ist natürlich dann schon auch für die Familien einfach schwierig. Man ist ausgewichen auf das Mietwohnungssegment, stellt aber zunehmend fest, dass der Mietwohnungsmarkt zum einen sehr, sehr eng ist und das, was man dann findet, einfach sehr, sehr teuer ist. Und da kommt schon bei vielen die Überlegung auf, naja, sollte ich dann nicht doch kaufen? Sollte ich dann nicht doch überlegen, etwas zu kaufen? Und das ist, glaube ich, dann schon auch wird gewisse Impulse setzen für die Nachfrage nach Wohneigentum.
Und dann natürlich die Gretchenfrage, ist das Thema Einfamilienhäuser und gerade in diesen kleinen Bereichen, in diesem Tiny-House-Bereich oder kompakte Einfamilienhäuser-Bereich, ist das auch für Anleger attraktiv? Also sollte ich auch da hindenken und sagen, egal, Eigentumswohnungen kann ich gerade nicht kaufen, weil werden nicht gebaut, dann kaufe ich halt Tiny-Houses?
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein Markt ist, der auch interessant ist, weil wir einfach natürlich, also ich habe gesagt, die Eigentumsnachfrage steigt, aber viele Familien haben natürlich auch Probleme. Ne? Sie haben nicht das Eigenkapital, um zu kaufen, sind also dann irgendwo auf ein Mietwohnungsangebot angewiesen. Es gibt auch Familien, die wollen vielleicht nicht sich für 20 Jahre festlegen oder 10 Jahre festlegen, sondern sagen, okay, ich muss auch flexibel bleiben. Vielleicht wechselt Papa oder Mama nochmal den Job. Dann will man auch umziehen und flexibel sein. Also es gibt da schon eine Nachfrage nach Einfamilienhäusern zur Miete. Und das ist natürlich auch ein Klientel, was tendenziell natürlich auch eine gewisse Zahlungsfähigkeit hat und Zahlungsbereitschaft hat. Und gerade in dem Bereich können natürlich solche kompakten Einfamilienhäuser auch interessant sein, ja, weil sie eben dann auch zu einem attraktiven Mietpreis noch angeboten werden können. Ja, und dann ist man vielleicht eher wieder auch in dieser Standardisierungswelt, ja, wo man dann eben standardisiertes Einfamilienhaus, kompaktes Einfamilienhaus hat und das dann eben dann auch zu einem Mietpreis dann vermieten kann, der noch leistbar ist irgendwo. Wo dann aber die Familie dann vielleicht auch sagt, okay, die Individualisierung ist an der Stelle nicht so wichtig, weil ich wohne ja zur Miete. Also von daher denke ich, das ist schon ein Markt, der auch für Anleger interessant sein kann. Und es gibt auch zunehmend tatsächlich, höre ich das auch von den Herstellern von Reihenhäusern oder auch anderen, dass es durchaus mehr institutionelle Investoren auch gibt, die sagen, naja, das könnte auch ein interessantes Modell sein. Ja, das ist durchaus auch zum Vermieten interessant. Und insofern denke ich, das kann auch für Kapitalanleger interessant sein.
Also dann auf in die Reihenhaussiedlung. Also jedenfalls, was das Kapital angeht. Die Allokation, die Portfolien erweitern um diese Asset-Klasse. Gibt es eigentlich eine eigene Asset-Klasse? Kompakte Einfamilienhäuser, ist das eine eigene Asset-Klasse?
Nicht, dass ich wüsste. Also so wird es nicht. Also wie gesagt, dafür ist der Markt noch zu klein oder zu klein. Vielleicht kommt das mal, aber es gibt nicht analog zum Mikro-Apartment das Mikro-Einfamilienhaus, nein.
Vielleicht ist das zukünftig mal was für eine ganz große Entwicklung, wo man sagt, mach mal eine ganze Siedlung und das ist dann auch was, ein großer Abschnitt für einen Fonds. Wir werden es sehen. Für den Fall, dass ich eine Frage nicht gestellt habe, die du aber gerne beantwortet hättest, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten. Ich danke dir, Michael, für diesen Blick statistisch in die Nachfrage, die hier nicht bedient ist, sondern andere, die ein Überangebot hat. Gar nicht so gute Nachrichten für all jene, die jetzt noch große Einfamilienhäuser im Portfolio haben und auch das ganze Luxussegment sehen. Da haben wir 5%, habe ich gelernt, über Angebot. Insofern danke, Michael, für diese Zahlen. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Genieß den blauen Himmel und diesen wunderschönen Tag. Mach das Beste draus. Ich freue mich auf euch das nächste Mal und bis dahin. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, der Domizil Real Estate AG, als auch zu uns, dem Team der 1A-Lage.